von Zero to Hero und von Hero to Zero. Das geht ganz, ganz schnell.
Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein.
Diese Folge wird präsentiert von The Boston Consulting Group.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Und ich freue mich sehr auf diese Folge, weil es ein Thema ist, das wir tatsächlich noch gar nicht behandelt haben. Also sozusagen First Move. Wir werden heute über das Thema Exit sprechen. Wir haben ganz viel Feedback von euch da draußen bekommen, dass ihr sehr gerne mal so eine Folge haben wollen würdet. Und ich bin auch sehr froh, dass er zugesagt hat, als wir ihn angefragt haben. Und er sitzt hier, es ist nämlich Sebastian Brag. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Danke, dass ich eingeladen worden bin.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich habe gleich zu Beginn erstmal mich beliebt gemacht und gesagt, sag mal, du hast gar nichts mitgebracht.
Genau,
gar nichts
Alkoholisches. Wo ist der Alkohol? Wo ist der Alkohol? Wo sind die Getränke?
Das kriegst du wahrscheinlich immer gesagt, oder?
Jein und nein. Ich selber trinke ja gar nicht, wirklich.
Nein, gar nicht.
Ich bin so beruflich, interessiert es mich, wie die Geschmäcker funktionieren. Ja. In meinem privaten Umfeld kennen die Leute mich eher als, das ist der Mann, der abends auch eine kalte Milch trinkt. Milk on the rocks. Um 12 Uhr ist bekannt.
Haut rein, oder?
Ja, auf jeden Fall auf die Hüften.
Also für diejenigen, die dich noch nicht kennen sollten, was ich nicht glaube, weil ich ja dir vorhin auch gesagt habe, dass Menschen gefragt haben, wann denn jetzt endlich die Folge mit dir online kommt. Du hast einige Startups gegründet und auch einige verkauft, zwei, um genau zu sein. Mhm. Und zwar bist du in der Getränkeindustrie tätig.
Korrekt.
Hast Thomas Henry gegründet und ein Wermut.
Yep.
Und hast du mir gerade eben erzählt, den Stork Club gegründet. Und was das genau ist, wirst du uns mit Sicherheit auch gleich erzählen. Whisky ist das auch.
Sehr gerne, ja, ist ein Whisky, ist ein Roggenwhisky, genau.
Genau, aber fangen wir mal vielleicht ganz von vorne an. Wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt heute bist? Also wie fing das eigentlich mit dir und dem Alkohol an?
Ich glaube, wenn man zurückblickt, erst Thomas Henry gegründet. Und da war natürlich Gin und Tonic ist eine Verbindung, eine Ehe, die man dann öfter eingeht.
Die ich auch sehr liebe, muss ich sagen.
Die ist auch sehr, sehr lecker. Ja, und dann sozusagen nach dem Verkauf von Thomas Henry, gefühlt war das nicht fertig. Und dann habe ich entschlossen, viele Menschen sagten, ja, wer nur mehr oder minder vielleicht Erfolg hat in der, sag ich mal, ja, Limonadenindustrie, der wird niemals in der Spirituosenindustrie erfolgreich sein. Und das war so der erste Ansporn, zu sagen so, okay, und ich liebe immer Herausforderungen. Und wenn Leute immer sagen, das geht nicht, das gibt's nicht, okay, dann da ist was dran, da ist vielleicht eine Lücke. Und so hat's angefangen.
Wie kam es denn überhaupt zu der Gründung von Thomas Henry? Wie bist du dahin gelandet? Du hast vorhin erzählt, du warst ja auch vorher in ein paar anderen Startups unterwegs.
Genau. Ich habe was mitgenommen immer von denen, also von den Stationen, Gutes wie Schlechtes.
Ja.
Und ich glaube, der größte für mich persönliche innere Antrieb war, ich wollte nicht mehr für andere arbeiten. Also mir ging es auf den Keks, dass Leute, die dann vielleicht auch Vorgesetzte waren, wo ich gesagt habe, innerlich, okay, ich möchte nicht mehr, dass der mir was sagt. Also musst du selber Chef werden. Und wenn man immer sagt, man weiß alles besser oder man meint, dann muss man auch machen, dann muss man abliefern. Und das habe ich dann für mich so gesagt. Aber in der Zeit auch, ich glaube, ich war sehr naiv, mit viel Elan, so mit 72.000 Volt, hatte auch zu der Zeit, da wo ich gearbeitet habe, auch meinen Geschäftspartner kennengelernt. Der war dann so für Zahlen, Logistik zuständig. Ich habe mehr dann gemacht Geschmack, Vertrieb und Marketing. Und das passte ganz gut, weil ich glaube, du weißt es selber, nicht immer kann man alles alleine machen. Mhm. Und gerade wenn man gründet, ist es manchmal nicht verkehrt, auch zu zweit oder zu dritt zu gründen. Man muss sich halt verstehen und das war ein gutes Ding. Aber nochmal zurückzukommen, für mich war einfach der Punkt zu sagen, entweder jetzt oder gar nicht.
Und als du das Unternehmen dann ins Leben gerufen hast, was war das? Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du gemerkt hast, oh, die Idee kommt eigentlich ganz gut an?
Wo ich das erste Geld, also wo wir das erste Investment gefunden haben, das war... Auch da, weil du guckst in die Portemonnaie und denkst dir so, okay, was hast du? Du 10, ich 8, okay, reicht noch nicht mal wirklich, um eine volle GmbH zu gründen. Dann fängst du an aufzukalkulieren, was brauchst du alles und stellst fest, ja, ohne Geld ist schwierig. Und ja, die Geschichte ist relativ einfach erklärt. Damals geschaut, wen gibt es so in der Getränkebranche, uns ein paar Storys einfallen lassen und dann haben wir schöne Grüße nach Hasselüne, den Jan Bernd Behrensen gestalkt eigentlich. Seine Frau, die auch in der Politik, sage ich mal, haben wir ausfindig gemacht, haben angerufen, haben eine Geschichte erzählt. Wir haben gehört, er würde investieren wollen, das stimmte sogar. Und dann saßen wir, glaube ich, eine Woche später in Hasselüne, haben ihm erzählt, was wir da vorhaben, den Markt erklärt. Und er hat gesagt, ich bin dabei unter 1, 2, 3, 4 Milestones. Ja, und dann war der erste Investor da und dann habe ich gesagt, okay, jetzt geht's los. Und wir haben auch zu der Zeit auch Brauereien, wo wir gedacht haben, die haben Interesse, das geschickt. Und die sagten so, ja, nicht so früh, wenn es aber läuft, dann melden wir uns. Und da war so ein Feeling da, so dieses Brennen. Und wir haben mit vielen Menschen gesprochen zu der Zeit und die haben uns eigentlich nur alle bestärkt. Und ich glaube, der Moment, der für mich so war, dass wir dann wirklich ganz, ganz schnell gemerkt haben, Leute haben Bestellungen geschickt, obwohl wir noch gar keine Ware hatten. Dann habe ich gesagt, ja, das kann jetzt nicht verkehrt gehen. Und man denkt ja immer sehr klein, sagt, naja, wenn wir dann nachher unsere Gehälter verdienen, tipptopp. Aber aus diesem kleinen Plan, ja, haben wir nachher dann Investoren dazu geholt. Also es ist viel, viel schneller, groß geworden. Teilweise auch viel schneller, als wir gedacht haben. Und dann gibt es halt auch Up und Downs. Ja.
Das mit den Investoren in der Startup-Gründungsszene ist ja immer so eine Sache, ne? Also egal, mit wem du dich unterhältst, du bekommst ja irgendwie tausend Meinungen. Die einen sagen irgendwie, oh, um Gottes Willen, nee, muss alles selbst finanziert werden. Die anderen sagen, pff, warum nicht, wenn du das dann, du brauchst es auch, um tatsächlich zu skalieren. Was war für euch dann ausschlaggebend zu sagen, nee, wir wollen oder wir müssen auch jemanden reinholen, damit es irgendwie funktioniert?
Schnell wachsen heißt, du brauchst Kapital und ich glaube, die Banken, ich glaube auch nochmal, das ist ja schon jetzt, wir reden von 2010, die Gründung, sagen wir 2019. Ich glaube, die waren noch viel, viel defensiver als heute und wollten gar kein Geld geben. So, und da sagst du dir, okay, es muss ja Menschen geben im Umfeld, die die Idee auch teilen und sehen das Marktpotenzial und müssen am Ende immer, man muss in den Menschen investieren und der Investor muss dir glauben und alles drumherum. Der Businessplan, das weißt du, glaube ich, auch, das ändert sich nochmal. Aber für mich gibt es immer nur eine Möglichkeit, groß denken. Und wenn man groß denkt und sagt, okay, da gibt es jemanden, und zu der Zeit ist es immer noch, glaube ich, immer noch Schweppes, sage ich mal in dem Beispiel, die groß waren. Gibt auch andere Marken, die groß waren, aber wir wollen da auch hin. Wir möchten in, was weiß ich, 10, 15 Länder exportieren. Da brauchst du Geld. Und wenn du die Menschen überzeugst, wie gesagt, ich nehme es gerne, weil am Ende kriegt ihr auch was zurück. Also kriegt Anteile, kriegt vielleicht Renditen. Wenn es verkauft wird, kriegt er sein Geld mal X wieder. Natürlich ist das Risiko, aber das ist den Leuten auch bewusst. Ich meine, das ist dann manchmal so, wie es ist. Aber es stimmt, es gibt geteilte Meinungen. Ich bin immer dafür, Private Equity, ehrlich gesagt, und nicht unbedingt zur Bank zu gehen. Später kann man das vielleicht machen, aber wenn man schnell wachsen will, ist es eigentlich ein guter Weg. Und klar, es hat Vor-, es hat Nachteile, weil du gibst Anteile ab, da redet vielleicht jemand mit. Vielleicht hat er auch noch jemanden, der auch noch mitreden möchte. So ist das halt, ist so ein bisschen ein Pakt mit dem Teufel, aber das kann auch gut gehen.
Wie überzeugt man denn eigentlich Menschen, an einen zu glauben? Oder was ist für dich auch so ein richtig guter Pitch?
Ich sehe viele PowerPoint-Präsentationen von Menschen, die dann sagen, ist das nicht eine gute Idee? Ich finde immer der Mensch. Also wenn der Mensch, wenn ich das ihm glaube, dass er das umsetzen kann, das ist das Wichtigste für mich persönlich. Zahlen, ja, der Businessplan muss mittlerweile stimmen. Ich habe auch viel gelernt, dass man da nicht so naiv reingehen darf und sagt, beispielsweise so sehe ich immer wieder, frage die Leute, sag mal, hast du eigentlich mal über Anwaltskosten nachgedacht? Ja, wieso? Naja, wenn ich jemand vielleicht verklagt oder wenn was nicht funktioniert, also diesen Puffer, einfach mal einzuplanen, machen die meisten nicht, weil sie einfach sich auch teilweise nicht trauen, dem Investor oder egal wem zu erzählen, na, eigentlich brauche ich nochmal 250.000 Euro mehr, weil das und das könnte passieren. Ich, keine Ahnung, oder ich möchte noch jemanden einstellen, der mich da entlasten kann. Ja, solche Dinge sollte man eigentlich dann schon für sich einfach so mal bedenken.
War für dich denn von Anfang an klar, dass du das irgendwann verkaufen wirst?
Ja. Mein Best Case wäre gewesen, das nachher an eine Brauerei zu verkaufen.
Ja.
Er hat nicht funktioniert.
Weil sie nicht daran geglaubt haben, oder?
Ach doch schon, ja, aber ich hatte da damals schon also dann noch Investoren zugenommen und die hatten einfach eine andere Strategie und dann hat man sich nachher getrennt. Also ich bin dann mit einem lachenden und weinenden Auge gegangen, war eine unglaublich tolle Zeit. Aber so ist das halt, dann ist ja nachher die Entscheidung. Aber klar, also ich habe gesagt, wenn wir es machen und irgendwann kommst du auch an einen Wachstumspunkt, wo du sagst, du brauchst einen neuen Kicker. Und der wäre halt jemand gewesen, vielleicht aus der Getränkebranche, weil ja, da gibt es Spezifikationen, wo man sagt, ja, du kannst nochmal 20, 30 Millionen aufnehmen, aber du wirst trotzdem nicht in die grünen oder bis in die schwarzen Zahlen kommen. Ja, hat nicht so wirklich funktioniert. Aber ich glaube, die meisten Menschen, also damals war zum Beispiel, jeder hat mich gefragt, wie kannst du mit Geld verdienen oder kannst du davon leben?
Ja.
Und jetzt sieht man es in jedem Supermarkt und jeder sagt so, ja stimmt, das kenne ich jetzt, habe ich schon mal getrunken.
Das stimmt.
Genau, ja. Und das ist dann im Nachhinein eine gute Bestätigung, wenn man sieht, das Produkt funktioniert, die Marke funktioniert.
Und dann ging es ja weiter, dann hast du gedacht, okay, das eine ist jetzt sozusagen abgeschlossen, jetzt mache ich mich auf den Weg.
Ja, auch da wieder erstmal 10 Sachen aufgeschrieben, verkauft, noch parallel eine Agentur mit Freunden gegründet, auch speziell für die Getränkeindustrie. Aber ich habe mir so eine Liste gemacht so von Dingen, die mich irgendwie angesprochen haben. Und ich bin immer jemanden, der gerne isst, der gerne trinkt. Sachen probiert und da war so ein Getränk, das hieß, weil ich nicht viel Alkohol vertrage, auch auf einer Messe haben die mir immer Wermut mit Tonic gegeben. Aber ich wusste nicht, was Wermut war. Ich dachte so, naja, irgendwie was da schmeckt lecker.
Ja, auch ein bisschen behaftet irgendwie in unserer Gesellschaft, Wermut, ne?
So. In Deutschland glaube ich schon, ja. Gilt so, ich glaube, die Menschen auch, die dann wieder gesagt haben, Sebastian, was willst du jetzt da Neues machen? Na, ich würde gerne so eine Wermut-Aperitivmarke gründen. Was? Pennerglück? wie bitte? Also ich habe das gar nicht verstanden, was die meinten. Ich sage, was meinst du damit? Naja, das trinken die Menschen, ist süß und günstig. Dann habe ich gesagt, naja, aber das geht ja auch besser.
Ja.
Und die ganzen Vorurteile kannte ich schon von vorher. Die Leute haben gesagt, warum kauft jemand was 40% teurer ist? Das gibt's ja schon. Ich gesagt, naja, weil es besser schmeckt, weil es besser aussieht, weil es einen Lifestyle hat. Also das, was, glaube ich, so jeder Gründer kennt. Man muss ja Argumente für sich haben. Und das aufgeschrieben und dann gesagt, okay, machst du es alleine? Nein, geht nicht. Ich hätte gerne noch jemanden an meiner Seite. Und dann kannte ich jemanden aus der Getränkeindustrie, den Maximilian Wagner. Der hat damals bei Duke Gin gearbeitet, auch so einer der ersten Gins aus Deutschland. Und habe den gefragt, sag mal, ich war mir nicht bewusst, ob der Anteile hat oder so. Und dann habe ich ihn gefragt, nee, habe ich nicht. Gesagt, du, ich habe eine Idee, wollen wir nicht loslegen? Ich glaube, er hat nicht drüber nachgedacht, sondern nach mal, ich wusste schon sofort Bescheid. Nee, aber einen Tag später haben wir gesagt, okay, let's go. Und sag mal, mit diesen ganzen Learnings von Thomas Henry, von ihm auch, wussten wir auch, okay, ein bisschen Kleingeld können wir diesmal ein bisschen mehr mitbringen. Wir kannten Menschen, die Geld investieren konnten. Wir hatten sehr schnell mehr oder minder so dieses Setup aufgestellt, woher kriegen wir die Produkte, was ist es? Das war auch ein großes Learning in kurzer Zeit, aber das ist immer gut. Wenn man viel Druck hat, dann muss man auch abliefern. Diesen Prozess, ich glaube, warum ich auch heute sitze hier, ist dann, dass wir auch schnell auf diesen, sag ich mal, auch Inkubator gestoßen sind. Distel Ventures haben uns beworben, sind laut deren, glaube ich, über 1000 haben sie sich da beworben. Beim, sag ich mal, die Getränkeindustrie sucht den nächsten Superstar, habe ich es geschimpft. Und sind dann eingeladen worden, haben dann die Leute überzeugt von dem, was wir vorhaben. Die fanden natürlich auch nicht schlecht, dass wir schon mal da in der Getränkebranche kleine Fußstapfen hinterlassen haben. Dann waren wir dabei.
Und war da auch wieder so dein Hintergedanke, irgendwann zu sagen, ich verkauf's?
Das war das Ziel. Also das Ziel dieses Programms ist, ein Unternehmen oder ein Unternehmen aufzubauen, was nachhaltig wächst, was bestimmte Bedürfnisse in der Gesellschaft irgendwie, sage ich mal, auch befriedigt. Und dann natürlich nach 3 oder 4 Jahren integriert wird an die größte, finde ich, Vertriebsorganisation, was Getränke betrifft, im Spirituosenbereich Diageo. Das war das Ziel. Hätte ich jetzt gesagt, man macht ein 100.000-jähriges Familienunternehmen, hätte ich wahrscheinlich andere Dinge anders gemacht. Aber das war nicht so die Debatte und das passte eigentlich zu mir. Ich glaube auch zu Max passt das ganz gut zu sagen, okay, das ist das Ziel, dahin wollen wir und haben uns dahin bewegt und haben es dann sogar noch, ich glaube, ein halbes Jahr früher geschafft, sage ich mal, als eigentlich gedacht, so wie das im Businessplan stand und war gut.
Das glaube ich. Was hast du von den ersten beiden Exits gelernt, was dir heute in deiner jetzigen Tätigkeit hilft?
Nicht naiv zu sein. Ich glaube, das ist eine Sache. Dann definitiv die zweite Sache, gute Anwälte. Wer schreibt, der bleibt.
Ja.
Ganz wichtig. Und auch wenn man gründet, Geschäftsführer ist, du musst nicht alles können, aber du musst alles verstehen. Ganz, ganz wichtig. Also man kann nicht sagen, wenn man Geschäftsführer ist, ja, das interessiert mich jetzt nicht oder da passiert was. Ja, ist jetzt nicht mein Aufgabenbereich. Du haftest für alles. Man muss das Ganze immer sehen. Und das, glaube ich, vermisse ich manchmal bei anderen Leuten, die ich dann sehe und sage so, okay, die müssen sich da einfach besser informieren. Und auch das mit dem Arbeiten, was wir vorhin schon gesagt haben, es ist dann wirklich, man gibt so ein bisschen das Leben ab. Man geht dann 16, 17 Stunden arbeiten, 7 Tage die Woche. Und das ist dann verschmilzt irgendwie das Hobby zum Job und andersrum. Aber so muss es sein. Also so kenne ich es auch nur, wenn das andere anders können und dann auch vielleicht sehr, sehr erfolgreich sind, bewundere ich das, Chapeau. Ich kann es nicht, ich konnte es nicht, sondern man muss immer viel arbeiten. Und das ist dann wirklich auch selber verkaufen, alle Dinge machen. Man ist Praktikant, man ist sein Chef, man muss auch Mentor sein für andere Leute, wenn man Leute einstellt. irgendwo Vorbild sein. Da gibt es so viele Dinge. Und natürlich auch, klar, nicht sich alles gefallen zu lassen. Also auch sehr straight sein und einfach mal sagen, nein.
Woher kommt es denn bei dir so, auch diese intrinsische Motivation, ja wirklich was leisten zu wollen, aber so wie ich das jetzt auch raushöre, immer auch so auf ein Ziel hinaus. Also immer irgendwie einen Meilenstein zu haben, wo man sagt, okay, ich habe es bis hierhin erreicht und jetzt geht's so weiter. Ist das irgendwie eine Erziehungssache? Sind das die Werte, die dich prägen?
Nein, entweder machst du das. Also gibt es diesen, glaube ich, Arnold Schwarzenegger Satz, sage ich mal. Ne? Wenn man es macht, dann macht man es richtig so. Also mach es groß. Das ist so, wo ich sage, ich kann, wenn Leute mich fragen, Sebastian, das Getränk hier oder dieses Lebensmittelprodukt, wie würdest du es machen? Dann sehe ich immer so, okay, am Ende groß und breit und ich kann nichts Halbes machen. Das irgendwie entspricht nicht. Und ich glaube, klar aus der Erziehung, ich glaube, ich komme aus normalen Verhältnissen, da wird nichts geschenkt. Und wenn man aber die Möglichkeit hat, Leute vertrauen einem und sie geben einem viel Geld, dann macht doch das Beste daraus. Und den Leuten nicht irgendwie Blödsinn oder so irgendwie zu verkaufen. Und ich bin jemand, wie gesagt, ich finde es schön, wenn Leute dann man geht irgendwo hin und da gehst du in eine Bar oder in ein Restaurant und der erzählt dir eigentlich die Story von deinem Produkt. Ja. Und du sitzt dann da und denkst dir so, ist das geil? Ist das geil? Der erzählt dir das so, das ist das beste Produkt, was ich seit Ewigkeiten gegessen oder getrunken habe und total toll. Und das ist innerlicher Karneval dann. Ne?
Und hast du das dann auch häufiger gemacht, dass du dann auch so aktiv gefragt hast, ja, was macht denn jetzt dieses Tonic besonders?
Nee, gar nicht. Nee. Also die Leute so, nee, habe ich nie gemacht. Nee. Sondern einfach, Beispiel jetzt mit Belsazar, ich war in Portugal, ich fange da erst mehr oder minder an, das da aufzubauen. Und da sind wir in ein Fischrestaurant gegangen, kannte ich nicht, kannte ich wirklich überhaupt nicht. Und auf einmal sich diese Flasche da stehen und hat mich einen Keks gefreut. Der Typ wusste überhaupt nicht, was er damit machen sollte. Ich habe nur gefragt, so, ja, wir sind da so ein bisschen geschult worden und so, das ist irgendwie ein Produkt aus Deutschland, es soll lecker sein. Und dann haben wir die ganze Flasche gekillt. Der hat sich tierisch gefreut, aber der hatte mich auch immer angeguckt, so, warum trinken wir das jetzt? Er ist ein Deutscher. Aber ich habe ihm jetzt nicht gesagt, dass das jetzt mehr oder minder das Produkt ist, was wir da erfunden haben oder so. Und solche Momente sind dann schon also echt ganz lustig. Aber die Leute, wie gesagt, ich würde sie nicht fragen und sagen, das bin ich jetzt, so, das ist mein Produkt oder so. Sondern so
Selfies
schön
mit dem Produkt
auch das nicht. Ich bin da immer so, die Marke für sich muss irgendwie funktionieren und nicht die Menschen dahinter. Es gibt ja so da auch immer zwei Arten von Gründer.
Absolut, ja, klar.
Du hörst Ludwig van Beethovens 5. Sinfonie, gespielt vom Horn. Ein Orchester ist keine One-Man-Show. Strategieberatung auch nicht. Die Boston Consulting Group setzt auf vielfältige Teams. Und wer uns noch fehlt, bist du. Bewirb dich unter einstieg.bcg.de. Welcome to the group.
Ich finde, es gibt ja so ein, ja, fast schon Mythos über dem Exit, ne? Also ich glaube, es gibt ganz viele Stereotype, die wir in unserem Kopf haben, ganz viele Schubladen, die so rumgeistern. Was mich immer erstaunt ist, dass viele immer denken, ja gut, davon hatten wir es vorhin auch ganz kurz, ja, jetzt macht jemand einen Exit und dann geht's der Person bombastisch gut und sozusagen muss nie wieder arbeiten und so weiter und so fort. Was hast du so für Feedback bekommen oder kam überhaupt irgendwelches Feedback, nachdem du jetzt die zwei Unternehmen dann eben auch verkauft hast?
Natürlich, die erste Frage ist immer, wie viel, ne? Also viele Menschen fragen immer, wie viel. Das ist das Erste, gar nicht. Also die Frage, die ich erwarten würde, ist immer so, bist du glücklich?
Ja, genau.
So, nee, die Frage ist, ich glaube hier speziell in Deutschland ist immer, wie hoch ist der Exit? Ja. Und ich glaube, das ist falsch, Exit immer zu bemessen nach wie viel Millionen. Das ist natürlich schön, so eine Bildschlagzeile zu haben, so, was weiß ich, X wird verkauft für 3 Millionen oder sowas oder 3 Billiarden. Oder ich bin ein, wie gesagt, Neudeutsch, ich bin ein Einhorn, ne?
Du bist ein Einhorn, genau.
Meine Firma ist so und danach ist es irgendwie wichtig. Nee, es ist okay, aber es ist auch, sag ich mal, da fällt ja auch viel weg.
Ja.
Du hast es verkauft, dann kommt zwar noch vielleicht mal das eine oder andere Rückfrage, aber am Ende das Ding ist weg. Du hast dich dann 3-4 Jahre gefühlt, du wirst alt, grau, du gibst ja auch viel. Und dann ist das Ding weg. Da steht
Was ist denn erstmal für ein Gefühl, wenn es aber. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du die Unterschrift drunter gesetzt hast oder es auch klar war, okay, jetzt ist es wirklich weg?
Dann bist du nicht mehr der Driver, ne? Du bist nicht mehr der den Bus fährt. Das machen jetzt andere, ob du es willst oder nicht. Und dann steht dann ein Scheck oder vielleicht eine Summe oder was auch immer. Die soll dich mehr oder minder entschädigen. Aber ob sie es wirklich tut, das weiß man nicht. Also ich persönlich finde so, mit manchen Sachen habe ich meinen Frieden gemacht, wo ich sage, ja, du hast darauf hingearbeitet, aber eigentlich dann, wenn es richtig gut läuft, willst du es eigentlich verkaufen? Ja, nein, ja.
Kannst du denn dann so einfach loslassen? Also bist du schon, oder?
Ja, mittlerweile. Also
dich das dann auch
irgendwie? Ich beschäftigt. Also ich glaube, die ersten, so ich bei beiden lustigerweise waren so 3 Monate schlechte Albträume.
Ja.
Also dann schläft, also ich schlafe dann schlecht.
Weil du immer Angst hattest, dass noch was passiert? Oder was war so der Punkt?
Nee, sondern was mache ich jetzt?
Ah, okay.
So, was mache ich jetzt? Mhm. Was kommt jetzt? Und dann gehe ich nachts runter an den Tisch oder fange an wieder zu arbeiten. Dann kommen diese Ideen, will nicht sagen, so seriengründermäßig. Mhm. Ich glaube, vielleicht ist es auch eine Sucht bei manchen, bei mir weniger, aber ich mache mir dann schon Gedanken so, ja, was mache ich jetzt eigentlich und so. Und die Felder, in denen man ja, vielleicht, wie gesagt, damals haben wir angefangen, jetzt beim Wermut, da gab es gefühlt nur 1, 2. Mittlerweile ist es auch eine Kategorie, die sehr schnell wächst und immer mehr Teilnehmer kommen. Ja, was macht man jetzt noch so, ne? Und ich bin jetzt 39. Da kann man ja schlecht sagen, ich mache jetzt gar nichts mehr. Mhm. Also dieses, vielleicht können das einige, ich kann es nicht so sagen, ich sitze jetzt einfach nur auf der Couch und weil ich liebe es, mit Menschen zusammen zu sein. Mhm. Ich finde es toll, wenn man 10, 15 Angestellte hat, mit denen sich gut versteht. Und da wiederum sind ja auch Familien meistens dann vielleicht dran.
Ja.
Und am Ende hat man so eine Mikroökonomie. Ich finde es ganz toll, da auch was wiederzugeben, als zu sagen, ach komm, hier spende ich mal was hin und da mache ich mal was und hier gibt es ein bisschen Freiware. Und es ist ja auch immer wieder schön, wenn man einen neuen Geschmack etabliert und die Leute es echt sagen, das ist besser als das, was es davor gibt.
Hm.
Und das kann ein guter Antrieb sein. Aber noch einmal, ja, wenn man es verkauft hat, das ist dann nicht immer so einfach, dann wieder in den normalen Alltag, weil man vorher wirklich immer diesen Dampf, Dampf, Dampf hatte.
Ja.
Und dann ist er auf einmal erstmal raus.
Du bist dann aber in den normalen Alltag wieder und hast ja dann wieder gegründet.
Ja.
Und machst jetzt Whisky, richtig?
Parallel, ja. Mhm. Also ich bin immer noch mit ganz viel Herzblut bei Belsasar, weil wir da, ich persönlich habe immer, jeden Tag lerne ich dazu und man lernt auch von großen Unternehmen dazu, positiv wie negativ.
Mhm.
Und wie gesagt, wir sind jetzt am Expandieren. Die lassen uns dabei teilhaben, weil sie es, glaube ich, für sich verstanden haben, eine Marke nur zu kaufen ohne Gründer ist manchmal auch ein bisschen seelenlos.
Mhm.
Ist auch so ein Learning, glaube ich, von vielen Unternehmen mittlerweile. Und man sagt so, die Jungs, das sind eure Aufgaben, macht Innovation, macht Geschmack, guckt, dass die Leute glücklich sind, bringt euren Spirit vielleicht den Leuten bei, weil ich glaube, wenn man im Supermarkt geht beispielsweise, man sieht 20 Millionen Produkte, wo unterscheiden die sich?
Ja.
Durch die Emotionalität, glaube ich, ne? So dass man sagt, irgendwas verbindet mich da. Und das Gleiche ist beim Vertriebler, wenn der so das Herzchen ein bisschen aufgeht bei ihm und er sagt so, ach, für die Marke mache ich diesen halben Meter mehr, weil der Typ hat mir so gut gefallen und der Geschmack auch, das ist eine runde Nummer, dann ist es gut. Ja, dann wird, glaube ich, auch mehr verkauft in dem Sinne. Und das machen wir bei Belsasar. Und ja, Whisky ist so, boah, ich glaube, der Endgegner. extremst langlebig, das Ganze. Also man muss viel Zeit mitbringen, man muss viel Dinge, was mir manchmal schwerfällt, ist zu sagen, ich habe eine Idee jetzt. Dann sagt immer einer meiner Partner, der Bastian, ja, Sebastian, wenn wir es heute denken, dann haben wir es in 4 Jahren vielleicht erst im Glas. Und dir muss bewusst sein, das kostet das dann. Dann sage ich immer, ja, stimmt. Und das ist so ein bisschen Glaskugel. Aber auch da, wir haben nicht nur eine Marke geschaffen, sondern wir haben auch viel Land da gekauft und wir haben auch so mal einen kleinen Betrieb übernommen mit 10, 12 Leuten, wo wir Kaffee, Kuchen, Bockwurst verkaufen. Und ja, das ist auch nochmal ein Riesen-Learning außerhalb von Berlin.
Wo ist das?
Im Spreewald, kleiner Ort, der schimpft sich Schlepzig. Und sich auch wieder an Menschen, andere Menschen zu gewöhnen. Das ist ja ein ständiges so, ne, wenn man irgendwo hingeht, wie denken die Leute, wie ticken die, arbeiten die genauso schnell? Und wenn man aus Berlin da sehr schnelllebigen und wie gesagt, da arbeiten da manche Menschen dann auch freitags, sagen wir mal, von 8 bis 18 oder von 8 bis 20 Uhr.
Mhm.
Da in dem Ort um 17 Uhr, da ist Ende im Gelände, genau. Da ist es so ein bisschen, da weht der Wind durch die Straße und keine Menschen.
So ein Heuballen.
Genau. Und da wieder mit den Leuten klarzukommen, ist dann wieder auch eine neue Herausforderung. Und ja, ist ein ständiges Lernen, auch mit der Natur, weil die dann doch immer Dinge anders macht, als man es eigentlich erwartet.
Das glaube ich. Wenn wir jetzt nochmal beim Thema Exit sind, gerade für diejenigen, die jetzt vielleicht zuhören und sagen, hey, ich bin gerade dabei entwickle gerade eine, wie ich finde, gute Startup-Idee. Meinst du, das hilft, das tatsächlich immer vom Ende her zu denken? Also sich zu überlegen, okay, was ist so eigentlich Big Picture, wo ist die Vision und wie komme ich am Ende des Tages tatsächlich dahin?
Ja,
also. Und da ist Exit sozusagen eine Möglichkeit.
Genau, ja. Exit kann auch, wie gesagt, ist ja aber was Schönes. Also da kommt jemand und im besten Falle lässt er dich ja noch vielleicht dann noch weiterarbeiten, aber sagt, dein Produkt oder deine Idee passt besser noch zu meiner größeren Idee. Das ist ja vielleicht nichts Verkehrtes. Aber ich glaube, die Guten haben eine Vision und arbeiten die ab. Wie sie da hinkommen, ich sag mal, das ist, glaube ich, nie wirklich ein kerzengerader Weg, sondern es geht nach rechts, nach links. Mhm. Manchmal muss man wieder einen Schritt nach hinten machen, weil dann doch irgendwas nicht funktioniert hat. Das ist das Wichtigste, finde ich, die Vision zu haben und auch mal zu riskieren. Und das Wichtigste ist für mich auch, Entscheidungen zu treffen, sage ich mal Mitarbeitern auch. Ich sage, du, ich habe dich eingestellt, du musst mir nicht immer eine E-Mail schicken, entscheide. Und wenn es ein Fehler ist, ist nicht schlimm. Mhm. Also ich reiße den Kopf nicht weg, sondern das ist eigentlich nur positiv, weil dann machen wir einen Fehler beim nächsten Mal nicht. Und so versuche ich den Leuten immer zu sagen, entscheiden, Entscheidung treffen. Mhm. Egal ob negativ oder positiv, gibt es in dem Fall nicht. Erstmal eine Entscheidung treffen. Und wenn man das dann so hat und dann auf die Vision zugeht, dann ist es ja auch eigentlich was Gutes. Aber Visionen können unterschiedlich sein. Ich finde, wenn jemand eine kleine Bäckerei hat und er ist glücklich, sondern ich möchte der beste Bäcker im Ort sein, der damit sein Umfeld glücklich macht. Der macht vielleicht die besten Brötchen und ich fahre da vorbei und isst dieses Brötchen und sagt, du bist der beste Bäcker. Auch alles erreicht. Mhm. Die Visionen sind ja für alle unterschiedlich. Aber Exit, noch einmal, kann was total Tolles sein, wenn man es dann auch möchte.
Mhm. Was hat dir denn in den Momenten geholfen, wo du so dachtest, weiß nicht, packe ich das überhaupt noch alles? Was kannst du so anderen Menschen mitgeben, die vielleicht auch gerade in Situationen sind, wo sie sagen, ach, ich weiß nicht, ob das noch die richtige Geschichte ist?
Dann sollte man aufhören. Also wenn man sich wirklich unglücklich fühlt, dann würde ich aufhören, wenn man mit Bauchschmerzen zur Arbeit geht. Das habe ich selber oft in Jobs gehabt, da habe ich gesagt, ich möchte nicht mehr hier arbeiten. Mhm. Also dann gehe ich. Wenn man natürlich gründet, das ist manchmal schwierig, weil vielleicht hat man doch vielleicht angestellte Verpflichtungen. Das kann man auch dann natürlich einen vorzeitigen Exit machen. Man sucht jemanden, der das übernimmt. Ist auch gut, aber ich glaube, was hilft, einfach mal sich wieder auf seine Stärken zu besinnen. Also jeder hat ja angefangen und zu sagen so, ist es jetzt ein Weltuntergang? Nein, es ist nicht ein Weltuntergang. Mhm. Es gibt Menschen, die sind, glaube ich, krank, die haben viel, viel schlimmere Probleme oder Leute, die wirklich hart arbeiten müssen und am Ende reicht es dann doch nicht und sie müssen vielleicht zum Amt und aufstocken. Es gibt Leute einfach, die verdienen nicht das Geld, was sie vielleicht verdienen müssten und sich immer wieder bewusst werden, uns geht es ja eigentlich gut. So, also wenn jetzt der, die Umsatzzahlen kommen nicht, wir haben statt 100% nur 90%, da bricht die Welt nicht zusammen. Mhm. Und wenn eine Idee scheitert, ich glaube, das hat man ja schon bei vielen anderen Gründern gesehen, heißt ja nicht, dass dann vielleicht die nächste Vision die schlechteste ist. Von daher, ich persönlich für mich sage immer, ich besinne mich auf meine Stärken und die Schwächen, die ich habe, die muss ich halt auch irgendwann erkennen und sagen, okay, ich bin jetzt nicht der beste Mann, wenn es um Buchhaltung geht, stelle ich mir jemanden ein für die Buchhaltung. Mhm. Ich bin nicht der Beste, wenn es darum geht, meinen Mund zu halten. Vielleicht lasse ich dann doch eher mal dann rechts neben mir meinen Partner sprechen oder. Mhm. Das sind so Dinge, die man auch dann mit der Zeit ein bisschen lernt. Aber wie gesagt, ich glaube, für manche ist es die Familie, für manche sind es gute Freunde. Ich finde, teilen. Also ich finde nichts Schlimmeres, wenn Leute alles in sich hineinfressen und dann so wie eine Bombe explodieren. Mhm. Das sieht man ja auch in manchen Startups, dass dann der Chef, sag ich mal, durchdreht.
Ja, das stimmt.
Und alle Mitarbeiter mit runterziehen mit der schlechten Stimmung, würde ich auch nicht machen.
Hast du denn einen Mentor oder sowas?
Ui, Mentor. Ich habe letztens vor längerer Zeit wieder ein Buch gelesen. Ich glaube, es handelt über die 50 größten Fehler. Also es sind Unternehmer, die eigentlich über ihre größten Fehler reden. Mhm. So, und ich habe viele, viele Menschen kennengelernt, die viel, viel erfolgreicher sind, Unternehmen haben, extrem groß. Und ich höre denen immer sehr, sehr gerne zu. Weil man muss nicht Fehler selber machen, wenn man von Leuten das erzählt, das wird nicht funktionieren, weil ich habe es 10-mal gemacht und 10-mal ist es daneben gegangen. Das heißt nicht, dass es vielleicht dann 11. Mal vielleicht klappt, aber ich glaube, ich höre immer sehr gerne Leuten zu und lerne da sehr, sehr viel. Und ich sage nie, ich weiß alles, sondern es gibt immer einen, der es besser kann. Und wenn ich den kennenlerne und mir ein bisschen abgucken kann, dann habe ich vielleicht eine größere Wahrscheinlichkeit, dass ich den Fehler vielleicht nicht mache.
Was ist denn jetzt, wenn, angenommen, ich bin jetzt erfolgreich mit meinem Unternehmen und schon merke ich, okay, ich bin in einer sehr guten Wachstumsphase. Was sind denn so deine Tipps? Was hilft mir denn in der Wachstumsphase? Also was sollte ich auf jeden Fall beachten, damit ich gesund wachse auch?
Gesund wachsen, das ist ein gutes Wort. Was ist heute gesund wachsen? Ne? Wenn man sich das anguckt, wenn ich das lese so bei den verschiedenen Magazinen, wir haben 20, 30 Millionen investiert, na, von wem habt ihr sie bekommen? Mhm. Schwierig. Ich glaube, erstmal als Gründer genießen. Mhm. Ne? Ruhig mal für sich einfach mal Freunde einladen und sagen, sieht ganz gut aus, erstmal genießen.
Next step.
Genau, erstmal für sich realisieren, es läuft.
Ja.
Wenn man das für sich gemacht hat, sagen, okay, wo sind meine Konkurrenten, die auch mal analysieren. Es gibt immer einen, der da hinterherkommt und einen kopiert. Das wird man nie mehr oder minder ausschließen können, der macht es günstiger. Also investiere ich in die Marke, damit sie weiter wachsen kann. Manche sagen immer Zielgruppe. Ich sage, wenn deine Freunde es mögen, und das Nächste, was du machst, ist auch mögen, dann werden es deren Freunde eigentlich auch. Also diesen Effekt irgendwie ausnutzen, das zu machen. Und klar, vielleicht auch nicht zu schnell Innovationen auf den Markt werfen. Es gibt Leute, da habe ich mich selber auch immer ertappt, die im Hamsterrad sagen, wir machen nächste Woche das und dann machen wir das und machen wir das. Ein bisschen Tempo rausnehmen. Innovationen sind gut, aber nicht ständig, sage ich mal, Editionen auf den Markt werfen. Sieht man ja heute bei vielen Markenartikeln. Ja. Die absolut. Eigentlich nur noch verkaufen über pinke Edition, grüne, blaue, weiße, schwarze, gelbe, grüne.
Überfordert ja auch die Zielgruppe, glaube ich, oder?
Es wird alles schnelllebiger. Ich glaube, Marken heute müssen sehr, sehr schnell sich auch anpassen an die Gegebenheiten. Politischen, heute, man sieht ja Fridays for Future, ganz wichtig. Bin ich gläsern, bin ich nachhaltig? Diese ganzen Dinge müssen viel, viel schneller gemacht werden. Ich glaube, dieses Old 80er, 70er, meine Marke ganz stringent und egal was passiert, sehe ich nicht so, sondern man muss sich das anpassen und dann halt auch ja schneller sein manchmal. Und wenn man dann wirklich die Chance hat, einen Trend loszutreten, dann muss man das auch brutal ausnutzen und sagen, okay, ich gehe jetzt da rein, ich investiere, ich nehme das Risiko auf und ja, wenn ich dann Geld ausgegeben habe, es hat nicht funktioniert, naja, das ist ein Learning.
Ja.
Genau, aber das ist, ich glaube, das ist so Bauchgefühl. Ich bin auch, und ich kenne viele diesen Bauchgefühle, Entscheider, das funktioniert manchmal. Es gibt Menschen auch, die sagen, dann gibt es den klassischen, sag ich mal, Control-Mann.
Ja.
Die gewinnen manchmal auch, ne, wie das so im Leben ist. Ist halt immer Risiko dabei.
Wir sind schon fast am Schluss. Vielleicht da noch einmal, wohin geht deine Reise? Was ist jetzt deine Vision? Du kannst es hier exklusiv teilen.
Meine Vision, ich glaube, ich werde bestimmt noch ein, zwei Sachen vielleicht machen. Bin immer noch irgendwie in meinem Kopf mit dem Thema Kakao. Finde ich sehr spannend, weil Milch so eigentlich schlecht ist. Also bei vielen sehr, sehr
ja, ich habe eine Laktoseintoleranz.
Genau, okay. Genau, die Menschen werden mehr. Warum
ja, ist echt der Wahnsinn.
Ich weiß nicht, warum. Wie gesagt, dann gibt es ja die Alternative zu Milch, ist so Erbse.
Ja,
finde ich ganz, ganz spannend. Da vielleicht was zu machen, wie geht mein Weg weiter? Ich meine, irgendwann entwächst man gefühlt auch seiner eigenen, also ich werde älter und ich finde es lustig, wenn ich manchmal selber noch immer noch zu Terminen gehe und dann die Leute so, die kennen einen gar nicht. Das ist so dieser Ruhm, finde ich immer, was ist Ruhm, 15 Minuten verflogen, 5 Jahre, 8 Jahre jünger, der sagt, kenne ich nicht, ich kenne das Produkt zwar, aber wer das gemacht hat oder ob du was gegründet hast, ist mir egal. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch selbst für sich zu erkennen, okay, man muss wiederum Menschen finden, die vielleicht für dann einen, sage ich mal, den Job, den man selber gemacht hat, dann übernehmen und von hinten dann die Erfahrung vielleicht mitzuschieben. Aber es ist ein sehr schnelllebiges Geschäft in der Getränkebranche. Du kannst von Zero to Hero und von Hero to Zero, das geht ganz, ganz schnell. Naja, und ich gucke gerade so auf neue ist immer Geschmäcker. Was gibt's da gerade im Hinblick auf, ja, was gibt's noch für Alternativen? Beim Whisky beispielsweise habe ich mir im Kopf gesetzt zu sagen, ich hätte gerne einen eigenen Roggen. Am liebsten irgendwie so ein Hybrid, der weniger Wasser braucht, trotzdem bei dem warmen Wetter wächst oder extreme Wettersituationen aushält. Das ist so ein Ding, wird bestimmt Ewigkeiten dauern, weil ich glaube, ich habe mir so mit ein paar Leuten gesprochen, die sagen 10, 15 Jahre, bis das funktioniert.
Ja, ein bisschen was zu tun. Ne?
Genau, dann sehen wir uns vielleicht wieder.
Okay,
genau, und krieg vielleicht dann einen Preis, so nach dem Motto, hier, Herr Back, Sie haben den Roggen erfunden, der dann, ja, Hälfte des Wassers.
Lebenswerk.
Für Lebenswerk, das genau. Wäre schlimm, wenn es so früh wäre. Nee, ich bin eigentlich ganz glücklich, so wie es gerade ist. Also ich arbeite mit Diageo zusammen. Es macht viel Spaß, mit den Jungs auf der Whisky-Distille zu sein. Ist auch viel Spaß, weil es einfach da sehr, sehr beschaulich ist und einen auch wieder runter, also einfach diesen Stress, den man vielleicht durchs Reisen hat und viele Menschen immer das Gleiche oft auch erzählt und sagt, so ist es. Und das reicht und den Rest einfach mal Freizeit. Ne? Also es ist schön, mit Freunden zu sitzen, die auch gute Ideen haben, die zu unterstützen. Du kennst es selber, auch Menschen vielleicht, die nicht so auf dem Radar stehen, die wieder ins Rampenlicht zu schieben und zu sagen, so hey, das ist ein Talent. Gib dir nochmal die Chance. Und in meinem Umfeld gibt es viele Menschen, ich glaube, die haben vielleicht früher einen guten Job gemacht, also für mich einen guten Job gemacht oder die machen immer noch einen guten. Und ich will dir eigentlich so ein bisschen, jetzt mach's doch mal selber. Geh nicht für andere, mach's doch mal selber. Ja, man lernt natürlich auch Menschen kennen, die dann vielleicht 2 Euro mehr haben als man selber noch und sagen, ja, wir müssen irgendwie investieren und die Menschen vielleicht zusammenzubringen, zu sagen, hey, da ist jemand, der hat eine gute Idee, der braucht Unterstützung. Das macht auch Spaß, kostet aber auch eine Menge Zeit und Kraft.
Ich weiß.
Genau, und das ist es. Und wie gesagt, mit Belsazar sind wir, ich sag mal, bei 70%. Also wir haben noch viel Luft nach oben, Europa zu erobern, das ein oder andere Fläschchen mehr zu verkaufen. Ja, und das wird wahrscheinlich nochmal, ich sag mal, so 2, 3, 4, 5, 6 Jahre hoffentlich anhalten. Und ja, wie gesagt, dann bin ich 45. Und dann hoffe ich dann auch, dass man eigenen Kakao trinken kann. Also das wäre schon, wäre ganz fein.
Ja, und du hast ja vorhin die 10, 15 Jahre angesprochen. Insofern, wir sehen uns dann in 10, 15 Jahren, würde ich sagen. Da gibt es diesen Podcast noch.
Ich hoffe.
Und dann gucken wir einfach, was bis dahin passiert ist, oder?
Richtig. Ja, vielen, vielen Dank. Bedanke mich bei dir und ich bedanke mich beim Team. Und
ja, danke dir für das großartige Gespräch. War ganz spannend. Vielen Dank. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genauso behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Diese Folge wurde präsentiert von The Boston Consulting Group. Vielen Dank an unseren heutigen Partner.